Merz steht für Tempo, machtwirtschaftliche Reformen und klare Durchsetzungskraft. Scholz sichert Strategie, Krisenmanagement und diplomatische Stabilität. Das wäre nicht nur ein Planspiel, sondern ein potenziell funktionierendes Modell einer neuen politischen, modernen Führungskultur. Und das wäre wirklich mal ein Ansatz, der aus meiner Sicht revolutionär wäre, der sehr gut in die Zeitqualität passen würde, ins Wassermann-Zeitalter, in die grundsätzliche Veränderung mit Pluto in Wassermann, der ja auch Innerstes aufwühlt und Dinge in Veränderung treibt. Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In der heutigen Folge widme ich mich dem aktuellsten Thema, denn in einer Woche, wenn du das live siehst oder mehr oder weniger live ausgestrahlt siehst, ist in einer Woche Bundestagswahl oder sind in einer Woche Bundestagswahlen. Das heißt, veröffentlicht wird diese Folge am 16. Februar 2025 und ich habe mir mal die astrologischen Bilder von Olaf Scholz und Friedrich Merz angeschaut, die ja, auch wenn die Prozentzahlen anderes vermuten lassen, die sind, um die es im Wesentlichen geht. Und ich war sehr fasziniert auf der einen Seite, ich war überrascht vom Ergebnis und von der Idee, die sich daraus am Ende abgeleitet hat. Das heißt also, ich verspreche ein sehr aufregendes, ein spannendes Finale, ein vielleicht revolutionäres Finale, wenngleich ich bei der Betrachtung beider Personen und Persönlichkeiten so objektiv wie irgend möglich geblieben bin. Also ich bin weder Fan von dem einen noch dem anderen, noch werde ich eine Wahlempfehlung für oder gegen jemanden aussprechen. Aber du kannst, während du dir das anhörst oder ansiehst, ich habe auch ein paar Folien hier mit dabei. Das heißt also, wenn du das über YouTube siehst, dann kannst du auch mitlesen oder dir die Folien, die Bilder angucken und verstehst es vielleicht noch besser. Wenn du da also dir einen guten Überblick verschaffen willst, dann kannst du für dich selber abgleichen, inwiefern trifft das, was Astrologie kann oder was ich aus der Astrologie rausziehen kann, auf das Bild zu, das du von dem einen oder dem anderen hast. Und mit dieser Einleitung starte ich auch direkt mit Olaf Scholz. Das heißt, wir beginnen mit der Sonne, der Geburtssonne von Olaf Scholz im Zeichen Zwillinge. Zum Zeitpunkt seiner Geburt stand die Sonne im Zeichen Zwillinge und das verleiht ihm eine geistig wendige, analytische und strategisch denkende Persönlichkeit. Die Sonne steht für die Kernpersönlichkeit des Menschen, also schon ein wesentlicher Faktor. Was macht diese Person im Wesenskern aus? Und hier ist durchaus jemand, der geistig unterwegs ist, der analytisch unterwegs ist und der auch strategisch denken kann und strategisch denkt. Zwillinge sind vom Element her ein Luftzeichen und Luftzeichen stehen für Vielseitigkeit, Kommunikation und eine schnelle Auffassungsgabe oder gerade Zwillinge als Luftzeichen steht für Vielseitigkeit, Kommunikation und eine schnelle Auffassungsgabe. Die Sonne ist bei ihm in der dritten Dekade. Das heißt, die Sonne verweilt immer ziemlich genau 30 Tage in einem Zeichen. Und die dritte Dekade sind dann also das dritte Mal die 10 Tage, also in der auslaufenden Zwillinge-Sonne. Und das zeigt sich durch eine stärkere Betonung auf Reflexion, auf Tiefgang und eine strukturierte Denkweise. Das sind so Charakteristika, die man Sonnen oder der Sonne im Zeichen Zwillinge in der dritten Dekade zuordnen kann. Also auch Olaf Scholz. Anders als bei den typischen sprunghaften Zwillingen, die ja doch sich für vieles interessieren können und schnell ihre Meinung wechseln können durchaus. Aber bei ihm geht halt die Sonne auf das Zeichen Krebs zu und Krebs ist eher ein intuitives inneres Zeichen und das strahlt dann schon etwas auf seinen Charakter mit aus. Und so sieht das Ganze im Bild aus. Seine Sonne ist hier dieses Symbol, der Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Hier siehst du den Strich, wo die Sonne genau in welches Zeichen sie stößt. Das ist das Zeichen Zwillinge. Und wir sind, da kommen wir jetzt gleich zu, als nächsten Punkt, im 9. Haus. Und das 9. Haus ist das Schützehaus. Die Häuser stehen für die Themen, Die Zeichen stehen für die Charakteristik oder Aufladung des Planeten oder Persönlichkeitsanteils, das man sich anschaut. Und das 9. Haus ist halt das Schützehaus, ein Feuerhaus vom Element her, was für einen offenen Geist, für Interesse an der Welt, für Grenzüberschreitungen steht, also durchaus sich zu interessieren dafür, ein möglichst breit aufgestelltes Weltbild zu erlangen und das entweder durch Reisen in andere Länder oder durch Interesse, also indem er sich viel mit Themen beschäftigt, die über den eigenen Horizont hinausgehen, also durchaus ein belesener oder interessierter Mensch, der sich auch für die Geschicke anderer Menschen oder anderer Völker, anderer Kulturen interessieren dürfte. Die Sonne im 9. Haus deutet darauf hin, dass sein Denken und Handeln stark von weltanschaulichen Fragen, Bildung, Recht und internationalen Themen geprägt ist. Und das ist dann hier nochmal. Die Sonne, also gleiches Zeichen, gleicher Kringel. Den Kringel habe ich drumherum gesetzt, damit du weißt, worüber ich spreche. Du siehst meinen Cursor auch, wenn du es siehst. Und im 9. Haus, also hier, das ist der Lebensbereich, der für die Themen steht. Er neigt dazu, komplexe Sachverhalte in größeren Zusammenhängen zu betrachten, Theorien zu entwickeln und langfristige Perspektiven einzunehmen. Dies erklärt auch seine oft pragmatische, aber eher distanzierte Kommunikation, die nicht auf spontane Begeisterung, sondern auf analytische Logik setzt. Das hatten wir jetzt eben. Also so setzt sich das dann Punkt für Punkt, Schicht für Schicht, Anteil für Anteil setzt sich dann eine Persönlichkeit, ein Charakter zusammen. Was prägt seinen Ausdruck? Seine Sonne steht im Zeichen Zwillinge im 9. Haus und jetzt geht's dann noch um, gibt es Planeten, mit denen sie enger in Verbindung steht? Ich habe mich auf die Wesentlichen konzentriert. Die Sonne hat deutlich mehr Aspekte, also Verbindungen zu anderen Planeten, aber ich habe mich auf die stärksten konzentriert, damit das hier auch ein bisschen kurzweiliger bleibt. Und sie steht sehr nah am Planeten Merkur. Merkur steht für Kommunikationsfähigkeit, also im Grunde ist es der Herrscherplanet des Zeichens, aus dem auch Olaf Scholz Sonne kommt, was seine Interessen, seine Kommunikationsfähigkeit noch etwas verstärken dürfte. Und das sehen wir vielleicht auch hier gleich. Also Sonne in Konjunktion zu Merkur, das steht für Scharfsinn, klare Gedankenführung und eine große Fähigkeit zur sachlichen Analyse. Er kann überzeugend argumentieren, bleibt aber oft nüchtern und faktenorientiert. Seine Entscheidungsfindung basiert auf Logik, nicht auf Emotionalität. Dann hat die Sonne einen weiteren starken Aspekt, und zwar steht sie in Opposition zu Saturn. Merkur steht für Kommunikationsfähigkeit, Reden, Wissen, Denken. Saturn steht für die Rolle in der Öffentlichkeit, also die eigene Rolle, aber auch die Berufung, also dementsprechend, wie sehr man das lebt, was einem entspricht und wie sehr man seine Rolle in der Gesellschaft einnehmen kann. Das steht in vermeintlichem Widerspruch zu seiner Kernpersönlichkeit. Und wie gesagt, ich werte hier nicht, aber seine Kernpersönlichkeit auf der einen Seite, seine Berufung auf der anderen Seite, das kostet ihn Energie, weil das ist wie in der Opposition, zwei vermeintlich widersprüchliche Punkte müssen sich aufeinander zubewegen, müssen Kompromisse schließen, um dann zu einer Halblösung zu kommen. Also eine Opposition wird ja selten verschmelzen miteinander im Mittelpunkt, dass alle Seiten vollends zufrieden sind. Und so ist es bei ihm mit Persönlichkeitsanteilen, dass das, was ihn im Wesenskern ausmacht und dem, was er erfüllen will oder erfüllen muss, was die Rolle von ihm erwartet, ihn enorm Energie kosten kann, weil er halt sich immer wieder mit beiden Anteilen aufeinander zubewegen muss. Die Sonne in Opposition zu Saturn. Was sind so Konsequenzen oder was kann sich daraus ergeben? Innere Disziplin, ein starkes Pflichtbewusstsein und das Bedürfnis, durch Struktur und Ordnung Kontrolle zu behalten. Entspricht aber nicht unbedingt dem weltoffenen, weltinteressierten Geist, sondern er muss dann einfach auch gucken, um seine Rolle einzunehmen, seine Rolle einhalten und erfüllen zu können, muss er einfach auch Dinge unterdrücken in sich. Ein Leben, das von Herausforderungen, Widerständen und hohen Erwartungen geprägt ist. Er wirkt oft reserviert, unnahbar oder sogar spröde, möglicherweise aus Selbstschutz. Auch da muss man ja dann, wenn man eine Rolle einnimmt, eine Rolle spielt, muss man ja auch diese Rolle sichern. Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen sind zentrale Elemente seiner Persönlichkeit. Kurzes Zwischenfazit zur Kernpersönlichkeit oder Kanzlerpersönlichkeit von Olaf Scholz. Er ist kein Mann der spontanen Worte oder der emotionalen Gesten. Seine Zwillinge-Sonne in der dritten Dekade bringt ihm geistige Flexibilität kombiniert mit einer kontrollierten, strukturierten und auf Langfristigkeit ausgerichteten Strategie. Er ist eher analytisch, beherrscht, durchsetzungsstark und besitzt eine hohe Frustrationstoleranz. Seine Oppositionsspannung mit Saturn zeigt, dass er sich durch Widerstände nicht beirren lässt. Er bleibt standhaft, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung ihn oft als unbeweglich oder kühl beschreibt. Gleichzeitig macht ihn Jupiter zu einem politischen Strategen, der über den Moment hinausdenkt und Krisen eher als Herausforderungen denn als Hindernisse begreift. Aber etwas untergeordnet, deshalb haben wir uns Jupiter eben nicht im Bild angeschaut. Kommen wir nun zu Friedrich Merz. Friedrich Merz ist geboren im Zeichen Skorpion. Also die Sonne stand zum Zeitpunkt seiner Geburt im Tierkreiszeichen Skorpion. Das verleiht ihm eine tiefgründige, strategische und willensstarke Persönlichkeit. Skorpione an sich oder der Skorpion an sich steht für Intensität, Kontrolle, Machtbewusstsein und eine fast unerschütterliche Widerstandskraft. Menschen mit dieser Sonnenstellung sind nicht nur analytisch und fokussiert, sondern auch darauf bedacht, Dinge in der Tiefe zu verstehen und sich durchzusetzen, oft mit einer gewissen Härte und Kompromisslosigkeit. So sieht das bei ihm aus, seine Sonne im Zeichen Skorpion, also hier wieder der Strich, der ins Zeichen Skorpion führt. Bei ihm steht die Sonne in der zweiten Dekade. Man kann immer so ein bisschen sagen, die erste Dekade auslaufend, also der Eintritt in das Zeichen und noch ein bisschen auslaufend vom vorherigen Zeichen. Das zweite ist so das, wo man den wesentlichen Charakter des Zeichens sehr, sehr stark in sich hat. Und das dritte, die dritte Dekade, da geht es schon nur ein bisschen in die Richtung des nächsten Zeichens mit rein. Also Skorpione oder seine Skorpionsonne in der zweiten Dekade. Was mag das bedeuten? Die zweite Dekade des Skorpions verstärkt das kämpferische Element. Während Skorpione oft eher im Verborgenen agieren, bringt diese Dekade eine direktere, angriffslustigere und risikobereitere Energie mit sich. Es geht nicht nur um Kontrolle, sondern auch um den Willen zur Macht und zur Veränderung durch Konfrontation. Da ist dann nochmal die Sonne in der zweiten Dekade Skorpion. Dann haben wir als nächstes die Sonne. Wo steht sie im ersten Haus? Also in welchem Zeichen ist die charakteristische Aufladung, die energetische Aufladung? Hier geht es jetzt um das Thema oder die Themen. Sonne im ersten Haus, die Außenwirkung. Die Sonne in diesem Bereich macht eine Person dominant, durchsetzungsfähig und prägnant im Auftreten. Friedrich Merz hat keine Probleme damit, sich zu positionieren, seine Meinung klar auszudrücken und sich als Führungspersönlichkeit zu inszenieren. Ich hatte vorhin gesagt, Olaf Scholz hat seine Sonne im 9. Haus, Schützehaus, auch ein Feuerzeichen. Friedrich Merz hat seine Sonne im 1. Haus, Widderhaus, ist so diese ursprüngliche Impulsenergie. Durchaus impulsgesteuert auch, also das heißt, da kann schon ordentlich kraftvolle Durchsetzungsenergie, wenn sie sehr fokussiert ist, wenn sie auf das Richtige fokussiert ist, eine hohe Veränderungsenergie oder hohe Impulse setzen, die tatsächlich Berge versetzen können. Und das ist ja hier dann eher ein bisschen weitsichtiger, ein bisschen auf längere Distanz ausgerichtet gewesen bei Olaf Scholz. Zurück zu Friedrich Merz und seiner Sonne. Seine Präsenz ist markant mit einer gewissen Härte oder mit einer gewissen Unnachgiebigkeit und Härte. Er wirkt nicht als moderierender Vermittler, sondern als jemand, der klare Linien zieht und für seine Überzeugungen kämpft oder zu kämpfen bereit ist. Seine Sonne steht in Konjunktion zu Saturn. Wir erinnern uns, bei Olaf Scholz war es die Opposition zum Berufungsplanet. Bei ihm sind Kernpersönlichkeit und Berufung eng miteinander verbunden. Das heißt also, hier ist es authentischer, dass das, was er für eine Rolle einnimmt, auch seiner Persönlichkeit entspricht. Olaf Scholz muss in die Rolle reinwachsen oder muss sich die Rolle erarbeiten. Und das ist bei Friedrich Merz näher beieinander. Und die Sonne in Konjunktion zu Saturn kann man charakterisieren mit Disziplin und Härte. Hat ein extrem hohes Pflichtbewusstsein und eiserne Selbstkontrolle. Ein ausgeprägter Realitätssinn, keine Illusionen, sondern eine harte, pragmatische Denkweise. Ernsthaftigkeit, strenge, klare Prinzipien. Zähigkeit, Durchhaltevermögen und eine langfristige Perspektive. Nicht leicht zu beeindrucken oder emotional zu bewegen. Diese Konjunktion verstärkt seine strukturierten, konservativen und autoritären Charakter. Menschen mit diesem Aspekt haben oft das Gefühl, sich alles erkämpfen zu müssen, und sie werden selten als Glückskinder wahrgenommen. Erfolg basiert auf Disziplin, harter Arbeit und Kontrolle. Kurzes Zwischenfazit zur Kanzlerpersönlichkeit von Friedrich Merz. Merz verkörpert eine robuste, disziplinierte und machtbewusste Führungspersönlichkeit, die klare Ziele verfolgt und wenig Kompromissbereitschaft zeigt. Seine Skorpionsonne macht ihn analytisch, strategisch und durchsetzungsfähig, während das erste Haus ihn dominant und unübersehbar in der Öffentlichkeit positioniert. Die Verbindung mit Saturn verstärkt seine strukturelle, fast autoritäre Herangehensweise. Er führt nicht mit Emotionen, sondern mit Kalkül und Prinzipientreue. So viel erstmal zur Kernpersönlichkeit der beiden. Jetzt kommen wir zur emotionalen Persönlichkeit. Achso, Entschuldigung, hier geht noch ein Punkt weiter. Zu Friedrich Merz, seine Außenwirkung ist dadurch markant, aber auch polarisierend. Er wird als harter Macher wahrgenommen, der kein Interesse daran hat, es allen recht zu machen, sondern seine Linie verfolgt auch gegen Widerstände. Jetzt kommen wir zur emotionalen Persönlichkeit beider und ich beginne wieder mit Olaf Scholz, der seinen Mond im Zeichen Stier hat. Einem Erdzeichen, also Erdverbundenheit, durchaus auch für Solidität steht, schrittweise Entwicklung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Mond im Stier verleiht Olaf Scholz eine grundlegend ruhige, kontrollierte und beständige emotionale Natur. Menschen mit dieser Stellung sind oft wenig impulsiv, sondern eher oder treffen ihre Entscheidungen eher mit Bedacht. Der Stiermond sucht nach Stabilität und Sicherheit, sowohl materiell als auch emotional. Ich hatte uns das Bild nochmal angeschaut, also seinen Mond im Zeichen Stier. Und im achten Haus, das wäre jetzt dann der nächste Punkt. Also im Zeichen Stier, im achten Haus. Was heißt das? Das achte Haus steht für Macht, für Wandlungsfähigkeit und Krisenresistenz. Also es entspricht vom Haus her dem Charakter von Friedrich Merz. Aber bei Friedrich Merz ist es die Kernpersönlichkeit, die dadurch ausgedrückt wird. Und bei Olaf Scholz ist es der Mond, der in diesem Thema sich wiederfindet. Hier kommt eine tiefere Dimension ins Spiel. Scholz verarbeitet Emotionen oft im Stillen und kann unter Druck ungewöhnlich ruhig und beherrscht bleiben. Diese Platzierung verleiht ihm eine Art inneren Panzer, der es schwer macht, ihn aus der Reserve zu locken. Und du darfst gerne natürlich wieder schauen, wie kennst du ihn, wie nimmst du ihn wahr? Was beeinflusst seine emotionale Natur? Mond steht in Konjunktion zu Venus, also auch hier wieder eine enge Verbindung zu einem anderen Planeten, der auch wichtig ist. Venus in Konjunktion, was heißt das? Er ist harmoniebedürftig, aber kontrolliert in emotionalen Beziehungen. Er hat ein gutes Gespür für gesellschaftliche Stimmungen, Taktgefühl und die Fähigkeit, Emotionen eher subtil als lautstark zu zeigen. Ein gewisser Komfort mit diplomatischen Strategien. Er zeigt sich nicht als Polarisierer. Dann hat Mond ein Quadrat zu Chiron. Da wieder eine astrologische Figur, die eher herausfordernd sein kann. Chiron steht als entweder offene Flanke, Wunderpunkt oder als Heilpotenzial. In dem Fall jetzt eher als Herausforderung, also eher als Konfliktpunkt. Ein innerer Konflikt zwischen emotionaler Sicherheit und alten Verwundungen. Es könnte bedeuten, dass er sich emotional nicht immer völlig angenommen fühlt oder dass es Phasen gibt oder gab, in denen er sich nicht verstanden fühlte. Dies kann dazu führen, dass er sich emotional stark zurückzieht und kaum Einblicke in sein Innenleben zulässt. Und du schaust, wie du Olaf Scholz wahrnimmst, ob sich das ein Stück weit damit deckt. Dass er sich nicht völlig angenommen fühlt, weiß man nicht. Er äußert vielleicht das ein oder andere Mal, nicht verstanden fühlen, kaum Einblicke in sein Innenleben zulässt, also da diesen Schutzpanzer, wie ich es eben auch genannt habe, durchaus vielleicht um sein Emotionales zieht. Das ist dann hier nochmal die Verbindung von Mond zu Chiron im Bild. Kurzes Zwischenfazit wieder zur emotionalen Persönlichkeit oder emotionalen Natur von Olaf Scholz. Er hat einen stabilen, aber unnahbaren emotionalen Kern. Der Stiermond gibt ihm eine kontrollierte Ruhe, eine bedachte Natur und eine enorme Krisenfestigkeit. Er ist nicht impulsiv, sondern abgeklärt, emotionsökonomisch und ausdauernd. Die Konjunktion mit Venus verleiht ihm eine subtile Diplomatie, doch das Quadrat zu Chiron zeigt, dass er nicht leicht Emotionen zulässt, was ihn distanziert, aber auch unangreifbar macht. Diese emotionale Struktur macht ihn resistent gegen öffentliche Kritik, aber auch schwer greifbar für diejenigen, die von ihm emotionale Nähe erwarten oder erhoffen. Schauen wir uns die emotionale Persönlichkeit von Friedrich Merz an, die Mondenergie im Zeichen Waage. Hier, sein Mond im Zeichen Waage. Der Mond in der Waage verleiht Friedrich Merz eine starke mentale und diplomatische Komponente in seiner emotionalen Natur. Menschen mit dieser Stellung neigen dazu, ihre Gefühle zu rationalisieren und in Beziehungen zu ihrer Umgebung zu setzen. Der Waagemond sucht Gleichgewicht, Harmonie und Anerkennung, ist aber gleichzeitig auf strategische Bündnisse und Positionierungen bedacht. Dann ist sein Mond im 12. Haus. Hier, Mond im Zeichen Waage im 12. Haus. Der verborgene Emotionalkörper. Das Haus des Rückzugs, der verborgenen Emotionen und der unbewussten Muster. Hier zeigt sich, dass Merz seine Gefühle nicht offen zeigt, sondern im Inneren verarbeitet. Das verleiht ihm eine kontrollierte, strategische und oft auch schwer durchschaubare emotionale Natur. Er agiert stärker aus dem Hintergrund, was seine emotionale Wirkung angeht. Gefühle werden eher versteckt oder sublimiert, etwa durch Leistung, Durchsetzungskraft oder ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle. Gleichzeitig kann diese Position ein inneres Spannungsfeld erzeugen, da der Waagemond grundsätzlich auf Beziehungen ausgerichtet ist, das 12. Haus jedoch oft zur Isolation neigt. Also auch so ein bisschen innere Zerrissenheit, innere Widersprüchlichkeit. Nach dem, was man will und dem, was man braucht. Was beeinflusst seine emotionale Natur? Auch hier haben wir einen starken Aspekt, Mond in Konjunktion zu Mars. Kurz auf das Bild. Nee, haben wir gar nicht das Bild. Okay. Mond in Konjunktion zu Mars. Massive emotionale Energie und Durchsetzungsstärke. Kann impulsiv auf Kritik reagieren, wenn er sich herausgefordert fühlt. Starke Unabhängigkeit lässt sich nicht leicht von Meinungen anderer beeinflussen. Ein hohes Maß an Willenskraft, besonders wenn es um seine Ziele geht. Um seine Ziele geht. So vielleicht anders betont. Auch wieder kurzes Zwischenfazit zur emotionalen Natur von Friedrich Merz. Merz hat eine starke emotionale Struktur, die ihn unnachgiebig, widerstandsfähig und strategisch denken lässt. Sein Mond ist sein stärkster Aspekt, also er hat am meisten Aspekte zu anderen Planeten, was bedeutet, dass seine Emotionen ihn antreiben, aber nicht unbedingt auf eine sentimentale Weise. Er nutzt Emotionen strategisch, bleibt aber oft distanziert und undurchschaubar. Durch das 12. Haus wirkt er nach außen kontrolliert, aber im Inneren hochdynamisch. Die Konjunktion zu Mars macht ihn durchsetzungsstark, manchmal ungeduldig oder impulsiv, während das Trigon zum IC ihm eine enorme innere Stabilität gibt. Darauf bin ich eben auch wieder nicht individuell eingegangen, weil es ein etwas schwächerer Aspekt ist. Er führt nicht mit Charme, sondern mit einer durchdachten, oft konfrontativen Präsenz. Sein Waagemond sucht zwar eine gewisse diplomatische Note, aber mit der Mars-Konjunktion bleibt er im Kern ein Kämpfer, der sich von Widerständen nicht bremsen lässt. Du hörst bitte einfach, wenn dich astrologische Komponenten gar nicht so sehr interessieren, hörst du einfach den Subtext. Also blendest du die astrologischen Begriffe etwas aus und hörst oder liest hier eher das, was dann auch fett gedruckt steht. Da haben wir den Mars jetzt nochmal, die Konjunktion von Mond zu Mars. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich beides mehr und mehr annähern möchte oder wo ich einfach auch beides miteinander nebeneinander stellen will. Ich will nicht vergleichen, was ist besser, was ist schlechter, aber es gibt durchaus ja Komponenten, die mich zu Überlegungen angeregt haben. Schauen wir mal auf Olaf Scholz versus Friedrich Merz, die Grundausrichtung ihrer Persönlichkeiten. Die Verteilung der Planeten in den Häusern zeigt, wie eine Person sich selbst und ihre Umgebung wahrnimmt, ob sie stärker auf Kooperation und Gesellschaft ausgerichtet ist oder ob der Fokus eher auf individuellen Zielen und persönlicher Durchsetzung liegt. Also Planeten in den Häusern sind die Themen, um die es geht, schwerpunktmäßig im Leben. Olaf Scholz, der Sozialpolitiker mit Teamgedanken. Der Schwerpunkt von Scholz liegt klar auf sozialem Miteinander, Beziehungen und Kooperation. Der dritte Quadrant, da ist der sogenannte soziale Quadrant, wo er Planeten drinstehen hat. Das ist also umfasst das siebte bis neunte Haus, die Themen des siebten bis neunten Hauses. Der dritte Quadrant betont, dass er sich stark über gesellschaftliche Prozesse, Netzwerke und gemeinsame Werte definiert. Er agiert innerhalb von Strukturen und legt Wert auf Zusammenhalt und Stabilität. Scholz verfolgt keine Politik des Egos, sondern ist darauf bedacht, den Ausgleich zu wahren und langfristigen Lösungen im gesellschaftlichen Kontext zu etablieren. Seine starke Innenbetonung. Innen sind also innere Themen. Auch da bin ich nicht näher im Bild drauf eingegangen, zeigt, dass er viel reflektiert mit einem tiefen Bedürfnis nach analytischem Verständnis und strategischer Planung. Also, was er analysiert, macht er viel im Innen mit sich selber aus. Seine politische Art ist daher eher vermittelnd, stabilisierend und eher pragmatisch als impulsiv oder polarisierend. Friedrich Merz, der Macher mit starkem Selbstfokus. Merz hingegen zeigt eine völlig andere Grundausrichtung als Scholz. Sein Schwerpunkt liegt im ersten Quadranten, im Ich-Quadranten, der das erste bis dritte Haus umfasst. Das bedeutet, dass er seine Welt vor allem durch die eigene Leistung, seine eigenen Prinzipien und persönlichen Ambitionen definiert. Also da haben wir schon massive Widersprüche. Der eine sozial aufgestellt, der andere eher ein Stück weit auf das ausgerichtet, was ihn selber weiterbringt. Er handelt stark aus eigener Überzeugung, ohne sich an äußeren Erwartungen oder gesellschaftlichen Strömungen zu orientieren. Seine Prioritäten liegen auf Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und klaren Positionen, nicht auf Kompromissen oder langfristigen Balanceakten. Auch er hat eine hohe Innenbetonung, also auch da macht viel mit sich selber aus. Das zeigt, dass er auf eine starke innere Überzeugung baut und wenig nach außen hin erklärt, was in ihm vorgeht. Seine politische Herangehensweise ist direkt, konfrontativ und eigenständig. Er führt, indem er überzeugt, nicht indem er vermittelt. Kurzes Fazit. Zwei völlig unterschiedliche Führungsansätze. Während Olaf Scholz als Politiker der Netzwerke und Strukturen eher auf Stabilität, gesellschaftlichen Ausgleich und langfristige Kontinuität setzt, agiert Friedrich Merz aus einem stark individuellen Selbstverständnis heraus, mit einer klaren Kante, persönlichen Prinzipientreue und direkter Durchsetzungskraft. Scholz braucht das Team, das System, das Miteinander, während Merz seine eigenen Überzeugungen an erste Stelle setzt und sich nicht an kollektiven Strukturen orientiert. Weiter geht's. Olaf Scholz versus Friedrich Merz, Energien und Entwicklungspotenzial. Jetzt habe ich mir die Planetenverteilung in den Zeichen angeschaut, was dann die energetische Aufladung ist. Oder erstens die Energie, die eine Person von Natur aus mitbringt, also welche Grundpotenziale und Stärken vorhanden sind. Und zweitens das Entwicklungspotenzial. Also es ist ja ein Talent, hat man, aber man muss es ja trotzdem A erkennen und B fördern oder gezielt ausprägen. Und das ist dann auch die Frage, was haben beide aus ihren Talenten gemacht? Das heißt also, die Zeichen stehen zum einen für die Energie, die man mitbringt oder die Talente, die man mitbringt und zum anderen das Entwicklungspotenzial, wenn man seine Talente gezielt fördert und ausprägt. Also in welche Richtung sich die Persönlichkeit entfalten kann und wo Herausforderungen liegen. Die Verteilung in den Zeichen zeigt, ob jemand sich stärker über das eigene Selbstverständnis definiert oder ob äußere Einflüsse und das Gegenüber eine zentrale Rolle spielen. Die Zeichenbetonung gibt Aufschluss darüber, ob eine Person stark introspektiv geprägt ist oder ob sie sich vorrangig in der äußeren Welt behauptet und durch Aktionen sichtbar wird. Olaf Scholz, der reflektierte Stratege mit innerer Stabilität. Seine Kombination zeigt, dass Scholz stark aus seiner eigenen inneren Überzeugung heraus handelt, aber dabei nicht vorrangig auf Konfrontation oder Aktion aus ist. Er hat eine klare Selbstwahrnehmung und ein hohes Maß an innerer Stabilität. Seine Entscheidungen sind nicht getrieben von der Außenwelt, sondern von seiner eigenen Logik und strategischer Reflexion. Das Entwicklungspotenzial für Olaf Scholz. Er könnte lernen, seine innere Klarheit stärker nach außen zu kommunizieren. Er wirkt oft distanziert, also würde es helfen, eine bewusstere Außendarstellung könnte ihm helfen, zugänglicher zu wirken. Seine Entscheidungsprozesse sind durchdacht, aber oft zu wenig sichtbar. Strategisches Charisma könnte seine Wirkung verstärken. Friedrich Merz, der kraftvolle Macher mit klarem Außenfokus. Seine Werte zeigen, dass Merz seine Energie aus dem direkten Austausch mit anderen zieht, sei es durch Wettbewerb, durch Führung oder durch klare Konfrontation. Er sucht nicht den Rückzug oder die Reflexion, sondern die Arena. Er ist darauf ausgerichtet, sichtbar zu sein, Einfluss zu nehmen und aktiv zu gestalten. Das macht ihn dynamisch, aber auch polarisierend. Das Entwicklungspotenzial für Friedrich Merz oder von Friedrich Merz könnte mehr innere Reflexion zulassen, um impulsive oder rein machtstrategische Handlungen bewusster zu lenken. Seine starke Außenbetonung kann dazu führen, dass er zu wenig nach innen horcht. Langfristige Strategie wäre stabiler als kurzfristige Durchsetzung. Sein hoher Fokus auf das Gegenüber macht ihn reaktionsschnell, aber er könnte lernen, weniger von anderen wie äußeren Widerständen angetrieben zu sein und stärker aus einer inneren Balance zu handeln. Fazit zu diesem Punkt. Zwei gegensätzliche politische Energien. Olaf Scholz agiert aus einer selbstbestimmten, durchdachten und innerlich stabilen Haltung heraus. Er verändert sich wenig durch äußere Einflüsse, sondern bleibt seinen Überzeugungen treu. Dadurch wirkt er beständig, aber auch distanziert und schwer greifbar. Friedrich Merz hingegen lebt von der Auseinandersetzung, dem direkten Duell und der öffentlichen Präsenz. Er geht aktiv nach außen, sucht den Wettbewerb und will gestalten. Dadurch wirkt er kraftvoll, aber oft unnachgiebig und konfrontativ. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass sie völlig unterschiedliche Wege des politischen Handelns verkörpern. Scholz als der bedachte, strategische Verwalter der Macht, Merz als der offensive, durchsetzungsstarke Kämpfer um Einfluss. Eine Symbiose aus Scholz und Merz könnte viele der aktuell geforderten politischen Veränderungen auf eine neue Art ermöglichen. Das war der Gedanke, der mir kam. Also es sind wirklich so vermeintliche Widersprüche. Auch da wieder Opposition. Die beiden sind von den Quadranten, von der Anlage ihrer Persönlichkeiten her, stehen sie sich gegenüber. Das hast du jetzt, denke ich, auch an der Charakteristik mitbekommen, wie ich beide analysiert habe. Und jetzt lass uns mal ein paar Gedanken spinnen. Wenn du noch dabei bist, dann komm gerne mit und ich nehme dich mit in meine Gedankenwelt rein. Warum könnte eine Doppelspitze funktionieren aus Merz und Scholz? Die größten Herausforderungen der aktuellen Politik liegen oft in zwei scheinbaren Gegensätzen. Auf der einen Seite Kontinuität und strategische Stabilität, so eher der Scholz-Typ. Auf der anderen Seite braucht es Durchsetzungsstärke und Erneuerungsdrang, eher Merz-Typ. Bisher erleben wir meist das eine auf Kosten des anderen. Also es gibt nur die Polarisierung und nicht das Miteinander. Doch was brauchen wir als Land? Also gerade auch in der aktuellen Situation, gerade bei der Extremisierung oder bei der Ausprägung dessen, was für alle so das Schreckensgespenst ist, dann würde es doch eher heißen, anstatt jetzt zu sagen, wir machen nur noch Parteienpolitik, eher schon früh anzufangen zu sagen, wie können wir denn das Maximum an Qualität zusammenwerfen in einen Topf und da was draus machen. Die strategische Langfristigkeit wäre ein Punkt, den Deutschland brauchen könnte, wie Scholz sie verkörpert, um große nachhaltige Lösungen zu etablieren. Dynamik und Klartext kann Merz liefern, um neue Ideen durchzusetzen und Veränderungen schneller herbeizuführen. Scholz plus Merz oder Merz plus Scholz können zu politischer Balance führen. Also ich habe hier ein Fragezeichen stehen, aber es könnte funktionieren, müsste natürlich doch für beide eine enorme Überwindung der Überzeugung sein und es müsste einiges dafür passieren. Aber eine Doppelspitze aus Scholz und Merz könnte für eine neue Form der Führung stehen. Und das auch in der Welt. Also es geht ja nicht nur im Land, Dinge in Bewegung zu bringen, zu verändern, sondern auch, wir wollen ja immer gerne der Welt zeigen, wie es funktionieren kann. In sowas könnten wir tatsächlich Vorreiter sein. Wenn es um ein Miteinander geht, um eine gemeinsame Führung geht und da dann wirklich Interessen von vielen Menschen hinter sich zu vereinen, wäre eine Menge möglich. Also die Doppelspitze Scholz-Merz könnte für eine neue Form der Führung stehen, die nicht zwischen extremen Polen wechselt, sondern beides in einem machtvollen Gleichgewicht vereint. Scholz liefert Stabilität und Krisenmanagement, ein ruhiger Stratege mit Weitblick. Merz bringt Tempo und Reibung. Er sorgt für Reformdruck und entschlossene Umsetzung. Scholz sichert diplomatische Lösungen, ideal für internationale Beziehungen und soziale Balance. Merz treibt Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz an, notwendig für wirtschaftliche und strukturelle Anpassungen. Scholz denkt langfristig, Merz handelt kurzfristig. Zusammen könnten sie nachhaltige Veränderungen schaffen, die gleichzeitig spürbar und wirksam sind. Es geht weiter. Warum ist eine Doppelspitze in der Regierung bislang undenkbar? Das Grundgesetz sieht das Kanzlerprinzip vor. Eine Person trägt die Verantwortung. Die politischen Lager sind zu stark polarisiert, um eine echte Zusammenarbeit zu wagen. Machtanspruch und Parteiendenken stehen über überparteilichen Lösungen. Also es spricht nicht viel dafür, dass es so kommen kann, aber das wäre wirklich krass. Es wäre krass, wenn sich die Entscheidung oder auch gern hinter den Kulissen erstmal verabredet wird, dass man das so durchzieht und miteinander dann auch tatsächlich durchzieht. Also es nicht darum geht, der eine hat verloren, muss sein Amt aufgeben, sondern dass beide tatsächlich die Verantwortung fürs Land übernehmen und gemeinsam die bestmögliche Lösung für das Land herbeiführen. Aber, also das war jetzt nochmal die Frage, ich habe es schon ein bisschen eingeleitet, ist es nicht Zeit für eine neue politische Kultur? Doppelspitzen gibt es bereits in vielen Parteien, bei den Grünen, bei den Linken, beim BSW, teilweise bei der SPD, warum nicht auch auf Regierungsebene? Viele Menschen in diesem Land sehnen sich nach weniger Lagerdenken und mehr Problemlösungen, unabhängig von Ideologie, unabhängig von Parteizugehörigkeit. Andere Länder setzen auf Kohabitation oder breite Koalitionsmodelle, die unterschiedliche Ansätze vereinen. Lass uns ein Fazit ziehen zu diesem Gedanken, eine gewagte, aber zukunftsweisende Idee. Ein Kanzlerduo, Scholz und Merz, könnte das Land politisch neu ausbalancieren, indem es die Stärke beider Pole verbindet. Warum also nicht ein neues Modell denken? Eine geteilte Führung, die das Beste aus zwei Welten vereint, könnte genau der Politikwechsel sein, den alle fordern. Nicht fürchten, sondern wirklich in dem Moment Dinge verändern können, die für einen großen Teil der Bevölkerung tatsächlich positive Veränderungen mit sich führen könnte. Vielleicht ist es Zeit, Parteigrenzen zu überdenken und Führungsmodelle neu zu definieren für unser Land. Eine Synthese aus Beständigkeit und Dynamik wäre das, was Deutschland in dieser Zeit tatsächlich weiterbringen könnte. Ein Kanzler mit einem gleichberechtigten Vizekanzler. Ein neues Führungsmodell für Deutschland? Fragezeichen. Die Idee, die Regierung nicht von einer einzigen Person abhängig zu machen, sondern zwei starke Führungspersönlichkeiten auf Augenhöhe agieren zu lassen, könnte genau das sein, was Deutschland braucht. Ein Kanzler und ein nahezu gleichberechtigter Vizekanzler mit klar definierten Verantwortlichkeiten und strategischer Arbeitsteilung. Das wäre ein Modell, das Stabilität und Dynamik kombiniert. Warum wäre dieses Modell sinnvoll? Es könnte eine Balance schaffen zwischen Strategie und Tempo. Der Kanzler sorgt für langfristige Stabilität, Diplomatie und Krisenmanagement. Der Vizekanzler treibt Reformen voran, agiert entschlossen in wirtschaftlichen, strukturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Ein echter politischer Wechsel statt bloßer Machtverschiebung. Die Debatte um den Politikwechsel dreht sich oft nur um Personen, aber nicht um Strukturen. Mit einer starken Doppelspitze könnte Lagerdenken aufgebrochen werden. Nicht nur links gegen rechts, sondern ein echtes Zusammenspiel unterschiedlicher Stärken. Krisen brauchen Vielfalt in der Führung. Einzelne Führungsfiguren werden oft überfordert oder bleiben halt so in ihrer Struktur, man kann ja auch kaum aus seiner Haut. Ein Modell mit verteilter Verantwortung wäre effizienter. Wirtschaft, Außenpolitik, Gesellschaft. Die Herausforderungen sind zu groß für eine alleinige Entscheidungsinstanz. Vorbilder aus der Wirtschaft und internationalen Politik. Unternehmen arbeiten längst mit CEO, COO, also Chief Executive Officer oder Chief Operational Officer, Modellen, in denen eine Person die Vision setzt und die andere die Umsetzung sicherstellt. Länder wie Frankreich haben mit dem Premierpräsidenten-Modell eine stärkere Aufteilung von Macht und Verantwortung. Warum könnte dieses Modell funktionieren? Deutschland befindet sich in einer Phase der politischen und wirtschaftlichen Neuorientierung. Ein reiner Politikwechsel von links nach rechts oder umgekehrt wird nicht reichen. Es braucht eine Verzahnung aus Kontinuität und Erneuerung. Merz steht für Tempo, machtwirtschaftliche Reformen und klare Durchsetzungskraft. Scholz sichert Strategie, Krisenmanagement und diplomatische Stabilität. Das wäre nicht nur ein Planspiel, sondern ein potenziell funktionierendes Modell einer neuen politischen, modernen Führungskultur. Warum wäre das ein echter Politikwechsel? Weil die Politik seit Jahren in einem Blockadesystem gefangen ist. Wechselnde Mehrheiten führen nicht zu neuen Ideen, sondern zu festgefahrenen Lagerdenken. Statt einer Kanzlerpersönlichkeit, die entweder bremst oder zu forsch vorangeht, hätte man zwei Pole, die sich gegenseitig ergänzen. Es wäre das erste Mal, dass Deutschland Reformwillen und Stabilität in einer Regierung verbindet. Nicht als Machtkampf, sondern als bewusst gewähltes System. Sachpolitik statt ideologischer Stillstand, eine Kombination aus wirtschaftlicher Dynamik und sozialer Verantwortung. Also, mein Fazit, meine Frage, ein Zukunftsmodell für Deutschland? Es wäre ein echtes Novum, aber es wäre auch eine Politik, die wirklich funktionieren kann. Ob das jemals Realität wird, das steht in den Sternen. Und das konnte ich jetzt daraus nicht direkt hervorlesen. Aber es würde zur Zeit passen, zur Zeitqualität, tatsächlich da reinzugehen. Und es wäre tatsächlich ein Modell, was aus meiner Sicht funktionieren könnte. Also wahrscheinlich ist es nicht, dass es Realität wird. Helfen könnte es trotzdem. Aber vielleicht genau das könnte der Politikwechsel sein, den alle fordern. Wäre das ein Modell, das den Wunsch nach einer Mitte der Gesellschaft stärker abbildet? Ja. Würde es mehr Vertrauen schaffen, weil nicht eine einzige Person alles entscheidet? Ja. Braucht es vielleicht eine neue Denkweise in der Politik, die sich mehr an modernen Führungskulturen orientiert? Definitiv ja. Vielleicht geht es gar nicht nur um Scholz und Merz, sondern um ein generelles Umdenken in der politischen Kultur hin zu mehr Kooperation und weniger Lagerdenken. Also wo wirklich die Interessen der Bevölkerung, die Interessen des Landes im Mittelpunkt stehen. Und nicht um sich zu isolieren in Europa oder in der Welt, aber schon das nach wie vor oder nicht nach wie vor überhaupt an erste Stelle zu stellen, weil das ist das, wofür ihr gewählt seid. Ihr werdet nicht für Europa gewählt, ihr werdet nicht für die Welt gewählt, ihr werdet schon für das Land gewählt. Eine Doppelspitze oder eine stärkere Machtverteilung könnte auch langfristig helfen, politische Krisen zu entschärfen und mehr Handlungsspielraum zu schaffen. Also, ich hoffe, denke, dass ich mit meinen Gedanken heute vielleicht etwas in dir anregen konnte. Du hast jetzt einen Eindruck bekommen, einen Auszug aus dem, was Astrologie kann, in der Analyse von einer Person, einer Persönlichkeit. Und ich habe mir ja doch relativ wenige Persönlichkeitsanteile nur angeschaut, also Sonne und Mond im Wesentlichen angeschaut, mit einigen Aspekten, nicht mit allen. Also das heißt, wir könnten da noch sehr viel tiefer gehen. Dann hat sich daraus aus der Analyse ergeben, okay, die beiden stehen für etwas, was sie durchaus auch in ihrer politischen Haltung zeigen und ihrem Wertekompass zeigen. Sie stehen von den Persönlichkeiten oppositionell gegenüber, passt auch zu dem, was da ist. Und die Idee, die sich für mich daraus ergeben hatte, wäre ja zu sagen, warum aus dem Machtkampf, aus dem Zerstörungskampf ja im Grunde, wo es darum geht, den anderen schlecht aussehen zu lassen oder schlecht dastehen zu lassen, um selber zu strahlen, dass es vielleicht besser wäre, aufeinander zuzugehen in den Zeiten, nicht zu sagen, wer ist jetzt derjenige, der beim Armdrücken gewinnt am Ende. Es geht um zu viel, als dass es sich um Machtkämpfe irgendwie, als dass wir uns das leisten könnten. Es braucht vielmehr wirklich ein Aufeinander zu, ein Miteinander. Und dann braucht es klare Führung, es braucht Kraft, es braucht Strategie, es braucht Erfahrung, es braucht Expertise und es braucht die Parteienapparate dahinter. Also auch da geht es ja nicht nur um die beiden Hauptprotagonisten, die dann vielleicht als Doppelspitze das Land regieren, sondern auch da die Apparate, die dahinter sind, die auch große Zustimmung finden können. Natürlich gibt es eher konservative oder eher Wirtschaftsinteressen. Es gibt eher sozial orientierte Menschen. Aber das ist doch schön. Das ist ja Gesellschaft. Das ist ja genau das, was uns alle ausmacht. Wir sind selbstständig, wir haben wirtschaftliche Interessen. Wir haben aber auch Mitarbeiter und möchten sozial mit denen umgehen. Also in vielen von uns sind ja beide Anteile drin. Es geht immer, Verständnis für den anderen aufzubringen, aber trotzdem auch umgekehrt zu sehen, unsere Arbeit, unser Einsatz muss sich lohnen, soll sich lohnen, darf sich lohnen. Also es gibt eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Und das wäre wirklich mal ein Ansatz, der aus meiner Sicht revolutionär wäre, der sehr gut in die Zeitqualität passen würde, ins Wassermann-Zeitalter, in die grundsätzliche Veränderung mit Pluto in Wassermann, der ja auch Innerstes aufwühlt und Dinge in Veränderung treibt. Könnten wir mit dieser Lösung, mit einer Doppelspitze an der Regierung, also mit einem Kanzler oder einer Kanzlerin, und einem starken Vizekanzler mit den jeweiligen Parteiapparaten dahinter, könnten wir tatsächlich eine Menge in Bewegung setzen, wenn sich denn die entscheidenden Faktoren, also die Persönlichkeiten und Personen, darauf einlassen könnten. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin gespannt, ob du bis zum Ende durchgeschaut hast, also ob du dich noch einlassen konntest auf dieses Gedankenmodell, auf das Gedankenspiel, was sich für mich aus den Analysen ergeben hat. Und ich hoffe, dass es dir auch einmal mehr gezeigt hat, was Astrologie kann, dass es mehr ist als der Zweizeiler in der Tagespresse, sondern dass du einen Eindruck davon bekommst, wie tief das Ganze gehen kann, wie gut das dienen kann, auch eine Persönlichkeit zu beschreiben oder Persönlichkeitsanteile zu beschreiben. Und wenn du in die Richtung mehr Interesse hast, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn ich biete ab Ende März, ab dem 21. März, eine Online-Ausbildung, eine Astrologie-Ausbildung online an. Das ist ein Programm, was 6 Monate geht und in den 6 Monaten lernst du alles kennen, was ich in den letzten Jahren in Astrologie gelernt habe. Und Astrologie ist nicht nur, dass wir in die Sterne schauen oder Zukunftsdeutung oder Wahrsagerei, es ist gar nicht, für mich auf jeden Fall nicht, sondern es ist ein Werkzeug, wie ich eingangs vielleicht schon gesagt habe, was sehr dabei unterstützen kann, dich selber besser zu verstehen, dein Umfeld besser zu verstehen. Das heißt, du kannst es im privaten Sektor nutzen, wenn du selber Kinder hast, wie du sie unterstützen kannst. Vielleicht bist du schon im Alter oder hast schon Enkelkinder. Auch da zu schauen, was kannst du tun. Nicht um das Kind zu überfordern oder die Kinder zu überfordern, sondern wirklich gezielt zu fördern und zu unterstützen. Aber auch in jeglichen beruflichen Komponenten, egal ob du selbstständig bist, ob du Unternehmer, Unternehmerin bist, ob du Coach, Berater, Trainer, ob du ein Yoga-Studio hast, ob du Lehrer, Lehrerin bist. Es ist egal, es ist in jedem Bereich hilfreich zu verstehen, wie ich ticke. Und je besser ich verstehe, wie ich ticke, umso klarer kann ich kommunizieren, was ich der Welt zu geben habe. Je klarer ich das kommunizieren kann, umso eher werde ich verstanden. Umso eher ziehe ich auch die richtigen Menschen in mein Umfeld oder kann in meiner Tätigkeit anderen Menschen helfen, sich selbst besser zu verstehen. Also aus meiner Sicht eine Top-Investition. Und bis zum 21. März gibt es noch den Frühbucher-Rabatt. Den Link findest du in den Shownotes hier unten zu der Folge. Und ja, wir bieten noch viel mehr anderes an, aber das ist im Moment mein absolutes Herzensprojekt, dass diese Ausbildung, die Astrologie-Ausbildung, ans Laufen kommt und dass möglichst viele Menschen sie für sich in Anspruch nehmen und für ihren Job oder für ihr privates Leben in Anspruch nehmen, um sich und andere zu unterstützen, um gegenseitig mehr Wert reinzubringen und auch das Miteinander zu stärken, indem wir mehr eigenverantwortlich handelnde, selbstbewusste Persönlichkeiten haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, die Folge hat dir gefallen. Jetzt ist auch nochmal die Möglichkeit, hier ein Abo dazulassen, wenn du es nicht schon gemacht hast, auf die Glocke zu drücken, damit du neue Folgen angezeigt kriegst. Von meiner Seite aus war es das von heute. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und jetzt bis zur nächsten Folge. Gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Ich danke dir für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich danke Sebastian Fischer für die technische Unterstützung, dass das hier alles zur richtigen Zeit die richtigen Dinge eingeblendet werden, wie jetzt auch die Musik. Und freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen. Und wenn es das nächste Mal wieder heißt, Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In diesem Sinne, Herzkanal Grüße aus Köln, das war Armin und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.